Herr Bröckerhoff?
Ja, Frau Böhler?
Hast du es eigentlich mal bereut, Vater zu werden?
Oh, schwierige Frage. Lass mal drüber reden.
Böhler und Bröckerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Daniel Bröckerhoff
und Franziska Böhler. So, das ist eine schwierige Frage, Franzi, die du mir da gestellt hast. Die ist mir schon mal gestellt worden in so ein, zwei Podcasts, in denen ich schon mal zu Gast war, über meinen Vatersein zu reden. Und ich habe da immer erstmal natürlich gesagt, nein, weil das ist die Antwort, die man gibt. Also, weil wenn man sagt ja, dann kriegt man sofort, glaube ich, irrsinnigen Stress und muss sich ganz lange erklären. Und nein, ich habe es nicht bereut, Vater geworden zu sein, weil ich meine Kinder natürlich wirklich krass über alles liebe. Aber ich glaube, es gibt ein Aber bei jedem. Und ich würde mal sagen, weil ich nicht derjenige bin, der Kinder austragen kann, sondern du bist hier diejenige von uns beiden, fangen wir mit der Frage vielleicht mal bei dir an. Wolltest du eigentlich immer schon Mutter werden?
Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte beschlossen, und mein Mann war der gleichen Meinung, dass wir keine Kinder kriegen wollen.
Echt? Wie alt war der da?
Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Ich habe geheiratet, da war ich... An meinem 23. Geburtstag habe ich standesamtlich geheiratet. Mhm. Ja, und Gregor war 32. Und wir hatten uns das so vorgestellt, wir heiraten und dann reisen wir und dann wird alles ganz fluffig. Und Kinder haben irgendwie keine große Rolle gespielt. Zumindest hatte ich auch nie einen ausgeprägten Kinderwunsch, so wie viele Freundinnen von mir zum Beispiel.
Das heißt, wenn du Kinder getroffen hast, dann war es immer so, die kleben, geh weg?
Nee, das gar nicht. Also ich fand, das war süß und nett und ich habe sie auch gerne gebobbelt und mal reingeguckt in den Kinderwagen. Ich bin dann aber auch gerne schnell weitergelaufen.
Ich höre das immer also von anderen Leuten, die sagen, ich nehme sie gerne, aber ich gebe sie auch gerne wieder zurück.
Also dieses platt gesagt, dieses Uterusglühen, das hatte ich nie. Also diesen brennenden Kinderwunsch.
Das Wort habe ich noch nie gehört.
Echt nicht? Nee. Ja, aber ich hatte auch nie Freundinnen, die kleine Kinder hatten. So, das war auch nicht mein Freundeskreis. Ich muss auch dazu sagen, so, das hatte ich keine Berührungspunkte. Und dann habe ich auch ein paar unschöne Erfahrungen in der Ausbildung gemacht, im Kreissaal, im Unterkurs. Das war auch da. Also ich würde schon sagen, dass ich nicht traumatisiert, aber ich war kurzzeitig schon abgeschreckt, als die Hebamme mich da mit in den Kreißsaal genommen hat und ich auch bis zum bitteren Ende bleiben musste.
Ich glaube, über Geburtstrauma und traumatische Geburten müssen wir auch mal irgendwann reden.
Ja, das war eine ganz normale Geburt, aber sie hat mich trotzdem traumatisiert.
Auch im Kreißsaal, im Krankenhaus, das kann echt traumatisch sein, aber anderes
natürlich.
Thema.
Ja, okay, und mein Sohn, der kam auf die Welt, da war ich 26 und das ist die Entstehungsgeschichte, also nicht die Entstehungsgeschichte an sich ist ja jedem klar, aber die Entscheidung war auch so ein bisschen, wir haben uns abends, saßen wir am Tisch und dann habe ich gesagt, sag mal, wollen wir nicht vielleicht doch irgendwie ein Kind kriegen? Und dann sagte er irgendwie, ja, doch schon, eigentlich wäre es doch ganz schön. Also so fing das an.
Das klingt so ein bisschen wie die Frage, wollen wir nicht einen Hund kaufen? Also immer kauft man erstmal einen Hund oder ein Meerschweinchen?
Nein, so fing dieser Entscheidungsprozess an. Also natürlich haben wir das dann besprochen und sind natürlich auch davon abgekommen, dass wir
kinderlos bleiben. Aber warte mal, wo kam das denn bei dir her? Also wenn du schon sagst, eigentlich wollte ich gar nicht, wie kamst du auf den Gedanken jetzt vielleicht doch?
Also wir hatten ein Haus gebaut. Wir waren verheiratet, ich bin viel rumgekommen, ich habe mir dann irgendwie gedacht, so was, eigentlich fehlt mir was. Und ich konnte mich schon mit dem Gedanken anfreunden, Mutter zu werden. Das Fatale daran ist, dass ich das völlig unterschätzt habe, weil ich mir gedacht habe, ich bin schlaflose Nächte gewohnt. Ich habe immer Nachtdienst gemacht. Das ist überhaupt kein Problem, das kriege ich hin. Also, Und ansonsten bin ich auch relativ tough, so das wird mich nicht umhauen. Naja, und dann muss ich dazu sagen, bin ich auch relativ schnell schwanger geworden. Ich habe mir auch in meiner Vorstellung, dachte ich so, es dauert ein halbes Jahr und da kann ich mich noch so ein bisschen drauf vorbereiten. Nein, rums, da war der zweite Strich.
Ist ja eigentlich auch toll. Also ganz viele, die ich kenne, die haben echt super lange gekämpft und das ist die Partnerschaft fast dran zerbrochen, weil das so ein krasser Druck auf beide ist. Ne?
Das ist was richtig, richtig Schlimmes. Ich habe das im Freundeskreis auch miterlebt und konnte das damals aber auch überhaupt nicht wertschätzen, wenn ich ehrlich bin. Naja, und dann...
War wahrscheinlich eher erstmal so ein Spaß, war es ein Schock?
Oder? Nee, das nicht. Ich dachte mir so, ach, guck mal.
Das war so, ach, boah, das geil, bin ich fruchtbar.
Ja, genau. Ja, und dann fing so dieses ganze, diese ganze Maschinerie an, Kinderzimmer einrichten. Dann habe ich mir Bücher gekauft, Ratgeber. Ich habe einen Ratgeber nach dem anderen gekauft und das war...
Und alle widersprechen sich gegenseitig, toll.
Ja, und das war auch das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Danach, als die Kinder auf der Welt waren, habe ich nie wieder irgendwas gelesen, was zur Erziehung irgendwie beigetragen hätte. Wie auch immer.
Ich lese auch generell nichts mehr seitdem Kinder da sind, außer beruflich, aber gut.
Ja, weil du keine Zeit dafür hast. Na, und ich war 26, als das große Kind auf die Welt kam. Und das, die Geburt an sich war schlimm für mich, ganz, ganz schlimm. Ich bin eingeleitet worden und ab Blasensprung bis Kind draußen sind 20 Minuten vergangen. Also das war schon ein Ritt. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert. Das war einfach nur ganz fürchterlich, sodass ich, als das Kind geboren war und die Hebamme wollte es mir auf die Brust legen, da dachte ich, nein, ich kann nicht atmen. Oh Gott, ist der schwer, ich kann nicht. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Also es waren schwierige Startbedingungen und dann im Allgemeinen...
War denn die Schwangerschaft entspannt, also so wie
ja,
es dir vorgestellt hast?
Ja, total, richtig. Das war richtig, ich hatte so einen ganz kleinen Bauch, ich habe nicht viel zugenommen, mir ging es gut, mir war es nicht schlecht. Also da gab es überhaupt gar keine Probleme, wirklich, das war eine Traumschwangerschaft. Die zweite danach auch, also in den Schwangerschaften hatte ich nie irgendwie... Ja, irgendwas, wo ich schon gesagt hätte, wie furchtbar, das mache ich nicht nochmal. Also die Hebamme meinte dann irgendwann, nachdem ich nach 4 Wochen gerädert war, as fuck, so wie alle frisch gebackenen Mütter natürlich, aber mein Kind schrie sehr viel und hat wenig geschlafen. Und damit war dann meine Wunschvorstellung oder meine, also, oh, diese Nächte, die machen dir nichts aus. Das war dann dahin, oh, ein bisschen naiv von
und
mir.
Und das stand nicht im Beipackzettel.
Also, nein, der Arzt und der Apotheker konnten mir auch nicht weiterhelfen. Naja, und die Hebamme meinte dann, das könnte eben auch traumatisch für das Kind gewesen sein, dass es so schnell auf die Welt geschossen ist und dass es jetzt deswegen so ist, wie es ist.
Ja.
Aber das waren so...
Das ist, glaube ich, auch echt immer noch eine Sache, die wird viel zu wenig beachtet, auch in der Persönlichkeitsentwicklung von Menschen. So, wie ist deine Geburt verlaufen?
Ja.
Wie war die Schwangerschaft?
Ja, also diese tolle Schwangerschaft hat ihn offensichtlich überhaupt nicht interessiert. Die Geburt war dann ausschlaggebend dafür, dass er 8 Monate lang durchgeschrien hat und
wirklich
wenig geschlafen. Und ich erinnere mich dran, dass er einmal 2 Nächte gar nicht geschlafen hat und ich am nächsten Tag einkaufen gehen wollte und dann konnte ich nicht Auto fahren, weil ich Gas und Bremse verwechselt habe. Also ich war völlig neben der Spur. Und
man ist ja ab einer gewissen Stundenzahl richtig besoffen, ne? Das ist echt krass.
Ja, und du bist auch, und das ist das Schlimme, du bist auch gereizt, as fuck. Ja, das ist halt Schlafentzug, total. Ist ja was wirklich ganz, ganz Schlimmes. Dazu kamen dann diese ganzen Selbstzweifel, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, was mache ich denn falsch? Was mache ich anders, damit weil mein Kind einfach nur schreit, so unzufrieden ist, nicht schläft und in diesem Rückbildungskurs sitzen 6 andere Frauen, die glücklich ihre Neugeborenen wiegen und ablegen können, um danach Sport zu machen.
Ja,
das war das Nächste. Ich saß in dieser Runde, alle Säuglinge lagen vor den anderen Müttern und haben lustig irgendwie in der Luft mit irgendwas gespielt und meiner hat geschrien. Er hat einfach nur geschrien.
Und dann gibt es mal diese Blicke, so, was macht die denn da?
Genau.
Hat die das Kind kaputt gemacht? Hat die das nicht im Griff?
Das Kind war
nicht genug gestillt.
Es war auch
Kannst du mal rausgehen, das nervt. Ja, furchtbar.
Alle wussten es besser und es war natürlich auch so ein kleiner Störfaktor. Ja? Also dieser Rückbildungskurs war für die anderen halt natürlich auch stressiger, als wäre mein Sohn etwas angepasster gewesen. Nun, ich bin dann ein einziges Mal zu so einem Treffen gegangen. Ja, aber auch nicht, weil ich wollte, sondern weil alle gesagt haben, ach komm, das mach das doch mal. Und aber innen drin widerstrebte mir dieses Kinderwagen-Treffen, Essen gehen gegenseitig wie oft kackt er, wie lange schläft er denn schon und meiner schläft schon durch. Das wollte ich eigentlich nicht. Das
sind diese Treffen, wo man sich die Stuhlgangfotos zeigt gegenseitig, ne? Guck mal hier, das hat er letzte Woche gemacht.
Also das war etwas, tief in meinem Inneren wollte ich das nicht, weil ich mich gerne mit Menschen getroffen hätte, die über andere Dinge sprechen, weil ich eben auch noch ein normales Leben hatte, irgendwann mal. Und ich wollte einfach in meiner Freizeit oder in der Zeit, wo ich mich mit anderen Frauen oder Müttern treffe, nicht über das sprechen, was mich eh schon den ganzen Tag so, ja, nervt, kann man sagen. Ich bin dann doch zu dem Müttertreffen gegangen, einfach schon aus ein bisschen Zwang raus, ja. Und dann hat das Kind natürlich in diesem Restaurant auch nur geschrien. Und es war für mich so unangenehm. Ich war natürlich keine Sekunde entspannt. Und ich habe gesehen, dass die anderen entspannt sind. Und es hat mich getriggert. Es hat mich getriggert und ich hätte heulen können. Und dann habe ich ihn genommen und habe gesagt, es tut mir total leid, aber ich muss jetzt gehen. Also ich kann nicht. Und dann haben die rückwirkend so böse über mich geredet, ja. Ah, da nimmt sie ihn und geht einfach, nur weil er ein bisschen schreit. Und ach Gott, das für eine. Und das hat mich getroffen dann, als ich das rausgekriegt habe. Und ich habe den Rückbildungskurs auch nicht zu Ende gemacht.
Ja. Gab es denn da, gab es überhaupt niemanden, der Verständnis hatte, der dich supportet hat und der gesagt hat, das passiert mal, das ist leider so und da das Kind mal ab?
Ja, doch. Ich hatte eine tolle Nachsorgehebamme, die das alles auch gut eingeschätzt hat. Aber die kommt natürlich nicht und sittet dir den Säugling für ein paar Stunden. Und mit meiner Mutter ist es auch sehr schwierig gewesen, weil meine Mutter einfach jemand ist, der immer alles besser weiß. Und die hat mich auch so ein bisschen übergriffig durch diese Säuglingszeit durchgetrieben. Mensch, der ist zu wenig. Der ist viel zu dünn. Das ist nicht normal, dass der schreit. Das und das machst du falsch. Also das war mir keine Stütze, ganz im Gegenteil. Und sonst gab es niemanden in meinem Freundeskreis, der schon ein Kind hatte, was es nicht einfacher gemacht hat. Aber meine Schwiegereltern zum Beispiel, die waren ganz großartig. Die haben das Kind öfter mal oder die Kinder dann später gesittet, aufgepasst, sodass ich eben auch mal weggehen konnte, konnte mich mit meinen Freundinnen treffen. Und das hat mir unfassbar viel geholfen und mir in der Zeit auch irgendwie oder hat mich aufrecht gehalten, dass ich diesen Kontakt mit den kinderlosen Freundinnen hatte und nicht über Windeln, Stuhlgang und Prämilch sprechen musste.
Dabei gibt es da so viele Sachen zu diskutieren. Allein die Frage, was für Windeln nimmt man? Ne? Nimmt man die Stoffwindeln und nimmt man die anderen Windeln? Oh, da kann man ja stundenlang sich totreden. Aber gab es dann wirklich mal einen Punkt, ich meine, du hast ein zweites Kind bekommen, eine Tochter, gab es dann einen Punkt, wo du wirklich gedacht hast, ey, das war die schlimmste, falscheste Entscheidung meines Lebens, das hätte ich nicht machen sollen?
Nein, also das ist ja ein nachhaltiges Bereuen. Also dass ich jetzt hier sitze und mir denke, ich hätte nie ein Kind kriegen sollen oder keines der Kinder, so ist es nicht. Aber ich war ganz oft an dem Punkt und ich denke, das sind viele Mütter, wo man situativ einfach sagt, so, nein, ich kann nicht mehr und du warst ein Fehler. Und das ist auch nicht so, wofür man sich schämen muss, weil dieses Gefühl, das geht natürlich auch wieder weg.
Ich glaube, für die Kinder ist es schlimm, wenn sie merken, du warst ein Fehler. Ich glaube, es war ein Fehler oder das ist anders, als ich mir vorgestellt habe.
Ja, sie dürfen das natürlich nicht merken und um Gottes Willen darf man es nicht aussprechen. Also das einfach nur so für sich, für die eigenen Gedanken. Man darf es, das ist ja klar. Na, aber so nachts um 3 irgendwie, wenn du die dritte Nacht wach bist, wenn dir deine Brust wehtut, wenn dein Schlafanzug schon wieder nass ist, weil es raustropft und das Fenster offen ist und du den alten Schnarchen hörst, während der Säugling schreit und schreit, da kommst du auf komische Gedanken.
Stichwort der Alte. Du hast ihn jetzt selber so genannt, dein Mann. Wie war das? Hat er das verstanden? Gab es da Support? Gab es irgendwie auch so eine Krise, wo er dann mal geschnallt hat, okay, das ist hier gerade echt krass und das habe ich mir auch anders vorgestellt und ich wollte das eigentlich alles so nicht und wieso ist es eigentlich in der Werbung immer alles so schön und hier nicht?
Das Wort der Alte habe ich ganz bewusst gewählt, weil wenn man sauer ist und du bist müde und nebendran schnarcht einer und träumt wahrscheinlich gerade irgendwie von Zuckerwatte auf der Kirmes, dann willst du ihn töten, du willst ihm einfach ein Kissen aufs Gesicht drücken, ja.
Kenne ich. Also der Wunsch, der mir gegenüber auch schon geäußert wurde, dass ich, weiß, dass meine Frau auch sehr, sehr sauer war zwischenzeitlich.
Also Gregor war ganz frisch Oberarzt damals und hatte eben auch so seine Issues. Der hatte Verantwortung plötzlich von 0 auf 100, war gestresst. Und ich dachte eben, ich wollte das auch so, dass ich ihn da raushalte und dass ich ihm dass er den Schlaf braucht, weil er am nächsten Tag einfach, weiß ich nicht, Leben rettet und schwerwiegende Fehler machen könnte, wenn er müde ist. Also ich wollte dieses Konstrukt einfach so aufrechterhalten. Und er hat das aber auch nie hinterfragt. Das hat sich mit den Jahren geändert, massiv geändert. Aber wir waren eben beide jung und unvorbereitet auf diese Rolle, die wir da einnehmen werden. Aber es war schwierig. Also wir hatten mit unserem ersten Kind schon echt massive Startschwierigkeiten, weil ich dann auch irgendwann ausgesprochen habe, hör zu, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das nicht, mir geht's nicht gut. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine postnatale Depression hatte, das ist möglich. Aber darüber haben wir auch nie geredet. Da waren wir auch ganz groß im Totschweigen damals in dieser Phase, weil wir eben diesem Bild entsprechen mussten. Ja, oder ich hatte den Anspruch.
Oder wollten eigentlich, ne?
Ja, genau. Ja. Das war primär vielleicht auch eher mein Anspruch, dass ich gesagt habe, ich muss das doch irgendwie hinkriegen. Was machen denn die anderen in dieser Rückbildungsgruppe? Mhm. Ich hätte mich nie getraut, irgendwie zu so einer Frau zu sagen, ich habe das zu meiner besten Freundin gesagt, zu meiner kinderlosen besten Freundin, aber ich hätte mich nie getraut, zu einer von diesen Frauen zu sagen, ich krieg das nicht hin, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin völlig überfordert mit diesem kleinen schreienden Jungen, der mich offensichtlich nicht mag, weil er mich so terrorisiert.
Ja, naja, das ist auch echt ein großes Problem, dass man, ich habe das am Anfang auch immer so persönlich genommen, so, dass man so angeschrien wurde, und das ist bei unserer Tochter, bei unserer Älteren, die ja Autistin ist, teilweise immer noch so, dass sie halt, wenn sie einen Meltdown hat, also völlig überreizt ist, dass sie auch dann viel schreit, auch körperlich kommuniziert, wie wir das nennen, also auch uns angeht. Und das hat sehr lange gedauert, das von für mich so abzutrennen, zu sagen, es ist jetzt, ich bin nicht gemeint, es geht nicht um mich, sie ist einfach hilflos, sie kann nicht mehr und ich muss ihr jetzt irgendwie helfen. Und das ist aber echt ein Struggle. So. Also ganz viel von dem, was du sagst, kenne ich. Teilweise natürlich aus der Vaterperspektive, also auch dieses, dass die Frau absoluten Hals auf einen hat, weil ich habe das auch geschafft. Das erste Jahr habe ich das geschafft, neben diesem auch viel schreienden und weinenden Kind einfach zu schlafen. Das war mein zweites Kind. Ich habe ja noch eine ältere Tochter aus der ersten Ehe. Und Annika hat das nicht verstanden, wie ich einfach da schlafen konnte. So. Und es hat sich irgendwann gedreht. Mittlerweile bin ich derjenige, der aufwacht und sie schläft. Also da gibt es auch eine totale steile Lernkurve. Und ich glaube tatsächlich, das ist das Interessante, als Mann musst du wirklich so viel lernen, weil du wächst mit diesem Gesen im Bauch nicht ran und wirst da auch irgendwie so echt reingeschmissen. Und da gab es bei mir auch teilweise so häufig die Gedanken so, oh, fuck, was habe ich mir da angetan? Also,
aber hast du den Hinweis gebraucht oder bist du von alleine drauf gekommen, dass du jetzt ein bisschen unterstützt oder dass du jetzt irgendwie schaust, wie du deine Frau entlasten kannst?
Also ich glaube, das ist beides. Man sieht, also ich habe irgendwann gesehen, dass es meiner Frau überhaupt nicht gut ging. Und natürlich macht das auch was mit der Partnerschaft. Ne, das belastet die Partnerschaft sehr, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, wir kriegen es nicht hin und es ist alles scheiße und warum kriegst du es nicht gebacken, was die anderen gebacken kriegen, oder man kann konstruktiv versuchen zu überlegen, wie mache ich das jetzt anders, wie schaffen wir das jetzt anders zu machen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass der zweite Weg, dass wir den so easy hingekriegt haben. Also wir kämpfen bis heute teilweise, aber wir haben. Und gerade das behinderte Kind, also ein Kind mit Autismus, das behindert ist, habe ich so nie bereut bekommen zu haben, weil es auf eine Art und Weise total meinen Horizont erweitert hat. Und das soll jetzt kein Inspiration-Porn sein, sondern ich habe einfach unheimlich viel gelernt. Ich hätte mich mit Autismus und mit der verschiedenen Art und Weise, wie Menschen Welt wahrnehmen können und wie Reize auf Menschen wirken können, glaube ich, so intensiv natürlich nicht beschäftigt, weil ich nicht betroffen gewesen bin. Wäre. So, ne? Und das ist auch so ein ganz generelles Ding, was ich halt merke. Ich habe wirklich oft mich verglichen mit Kinderlosen, gerade auch, weil mein Bruder zum Beispiel bis heute kinderlos ist, und der könnte noch Vater werden, aber ich glaube, sie wollen das beide nicht so richtig. Und der hat ein ganz anderes Leben als ich. So, ne? Also sein Life-Goal ist, okay, ich möchte jetzt Triathlon schaffen. Und wow, krass, habe ich hier den Samstag abgerissen und ich bin total fertig, weil ich habe heute 40 Kilometer und 30 Kilometer und pipapo. Und ich denke immer so, ja, ich bin auch total fertig, aber weil ich habe wieder nur ein paar Stunden geschlafen und habe hier noch total viel Scheiße zu erledigen. Und dann manchmal denke ich schon so, boah, ey, krass, was ich für ein Leben haben könnte, wie viel Geld ich hätte. Ja, allein dieses Geld, was man sparen würde.
Ja.
Und dann weiß ich aber, auf der anderen Seite, hätte ich keine Kinder bekommen, hätte ich das bereut, weil ich hätte immer gedacht, mir fehlt was, es ist irgendwie, andere kriegen das hin und ich habe mich diese Herausforderung nicht gestellt. Und, also da weiß ich dann ganz genau, ich hätte quasi in beiden Richtungen, hätte ich mich unzufrieden gemacht irgendwo. Hm. Und jetzt bin ich aber wirklich so weit, dass ich dieses Vergleichen sein lassen kann und mich einfach extrem darüber freue, dass ich diese Kinder habe, weil es ist einfach so schön, ein Wesen zu haben, das man so liebt und wo man so zurückgeliebt wird. Das ist halt echt krass.
Ja, ich habe mir neulich eine Sprachnachricht meiner Tochter abgespeichert, in der sie so reinnuschelt. Und ich lieb dich mehr als die Galaxie bis zum Ende der Welt. Und es ist so warmherzig. Und ich bin auch mittlerweile dahinter gekommen, dass diese ganzen Menschen, bei denen das alles so reibungslos funktioniert, auch zum Teil so ein richtig geiles Fassadenleben führen. Ne? Also ähnlich wie ich, die ich mich nie getraut hätte zu sagen, ich bin überfordert. Aber die dann noch extra betonen, wie gut sie zurechtkommen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist alles
ja, das ist,
so
das
ein
ist
Bullshit.
Leider echt,
und das sind
das
die,
ist leider
die dich
echt
dann,
ein großes Problem.
Ja, ja. Und die machen dich ja dann auch so ein bisschen weich, ne, wenn du eh schon strugglest. Aber es ist schon auch mehr Schein als Sein.
Das Ding ist, was ich echt festgestellt habe, ist, es gibt ja diesen alten Spruch, so man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich eins unserer größten Probleme ist, dass wir diese merkwürdigen Vorstellungen von Elternschaft und von Familie haben. So diese kleine Kernfamilie, zwei Kinder, Vater, Mutter und dann vielleicht noch ein Hund. So, ne, Frau Böhler?
Gibt's denn sowas?
Und dann ist alles fein und ich merke einfach, nein. Also die Kinder sind einfach so eine Herausforderung und so brauchen natürlich auch so viel Input und Aufmerksamkeit, dass es viel besser ist, auch wenn sie das von vielen Menschen kriegen. Und ich glaube, dass wirklich unsere Vorstellung, wie wir Familie leben und wie wir Kinder großziehen, jetzt in den letzten 100 Jahren echt in eine komplett falsche Richtung gelaufen sind. Und ich merke das einfach, wie ein viel entspannter wir sind, wenn noch jemand hier mit im Haus ist. Sei es noch eine zweite Familie, sei es Leute ohne Kinder, die Bock haben, sich mit unseren Kindern zu beschäftigen, sei es meine Eltern oder die Eltern von Annika, wie entspannter das alles läuft, wenn sich die Kinder immer so auf die Eltern fixieren, weil das sind die einzigen Erwachsenen, die gerade da sind, dann ist es unfassbar anstrengend, weil du kommst eigentlich zu nichts mehr, gerade noch mit einem Kind mit Autismus, die halt ja im Grunde die ganze Zeit 1:1 betreut werden muss. Und das, ich glaube, das ist ein ganz großer Denkfehler. Und ein ganz großer Konstruktionsfehler in unserer Gesellschaft, den wir da uns gebaut haben.
Da gibt es eine falsche Erwartungshaltung, wie du das zu leben hast einfach. Meine Schwiegermutter hat in den 70ern beide Kinder bei den Vermietern untergebracht, die im selben Haus wohnten und ist Vollzeit arbeiten gegangen als Lehrerin. Und da waren das noch Säuglinge, ja. Also und das war okay, das war okay.
Aber das waren auch durchgehende Bezugspersonen dann, das hat sich nicht geändert.
Ja, natürlich, ja, die wohnten im selben Haus, ja, richtig. Aber ich weiß nicht, ob das, wenn du das heute machst, würde ich das heute machen? Ich glaube, der Shitstorm wäre vorprogrammiert. Also, da käme die Frage schon auf, so, warum hast du überhaupt Kinder gekriegt, ja, wenn du arbeiten gehst? Und ich glaube, es gab Zeiten, da hat man das schon anders aufgefasst.
Glaube ich tatsächlich nicht. Also ich kenne das von meiner Mutter, die, als sie mich bekommen hat, ja, die Hauptverdienerin war, weil mein Vater hat noch studiert und es gab überhaupt keine Kinderbetreuung. Und ich merke das halt auch, das ist ein großes Problem, wenn es keine Kinderbetreuung gibt, dass es dann für die Eltern echt belastend wird. Und sie musste halt wirklich gucken, wie sie klarkommt, weil es überhaupt nicht vorgesehen war Ende der 70er Jahre in der bundesdeutschen Gesellschaft, dass Eltern arbeiten gehen. So. Und das war, vielleicht wurde man dafür bewundert, das weiß ich nicht, müsste ich sie mal fragen. Aber ich sehe, dass es besser geworden ist, was die Kinderbetreuungssysteme angeht. In Hamburg gibt es ja auch einen Kita-Gutschein, aber ich sehe auch total ein großes Problem damit, dass wir viel zu wenig Menschen haben, die in diesem Bereich arbeiten wollen, weil der total schlecht bezahlt ist. Das macht wieder total viel Druck auf die Eltern. Während Corona haben wir das ja auch erlebt, dass du dann mit den Kindern zu Hause sein musstest. Das hat, wie das funktioniert, muss man niemandem erzählen, der Kinder hat. Und ich merke das auch zum Beispiel, wir wohnen im Hamburger Osten, hier gibt es viel weniger Kitas als im Hamburger Westen, wo mehr junge Familien leben. Und das ist ein massives Problem, dass du deine Kinder nicht versorgt bekommst, nicht unter, irgendwie untergebracht bekommst. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass die Kinder irgendwo anders hingehen, weil wenn du den ganzen Tag so dieses, nur den Input von diesen beiden Erwachsenen bekommst, also das ist viel zu wenig, weil Kinder saugen ja alles auf und gucken, wie macht man das da, wie macht man das da. Und ich glaube echt, das ist total gut. Aber glaubst du echt, es gibt noch dieses, du musst mit dem Kind zu Hause bleiben, ja, bis es drei ist, sonst bist du eine schlechte Mutter?
Ja,
also
ja,
ich nehme das nicht so wahr.
Ich glaube, das ist aber wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen Großstadt und Land. Das spielt eine Rolle, bin ich mir ganz sicher. Denn wir haben zum Beispiel hier, was die Kinderbetreuung betrifft, das ist auch eine Katastrophe, die Öffnungszeiten von so einer Kita sind 7 bis 16 Uhr. Und es gibt hier keinen Hort. Den gibt es nicht. Es gibt erst seit 2 Jahren eine Ferienbetreuung, die auch auf Biegen und Brechen auf die Initiative einiger Eltern eingerichtet wurde. Aber auch diese Ferienbetreuung beginnt dann um 8 und wird von ehrenamtlichen Helfern einfach gestemmt. Die machen das richtig, richtig gut. Aber was willst du machen, wenn du hier ländlich, das sind hier 1500 Einwohner. Und dazu muss man sagen, es ist halt, die Grundstückspreise hier sind echt günstig. Du kannst es dir hier leisten, zu Hause zu bleiben. Das geht in der Stadt nicht. Aber das ist hier einfach möglich. Und vielleicht lebt man genau deswegen irgendwie dieses Rollenbild, das eigentlich so falsch ist.
Ja, also das finde ich ja ganz interessant. Es gibt ja auch wirklich Bachelorarbeiten dazu, zu diesem Thema Regretting Motherhood, also bereuen, Mutter geworden zu sein. Und aus diesen wissenschaftlichen Studien geht dann hervor, also das ist genau mein Thema, so, ich bin ja studierter Kulturwissenschaftler, habe mich damit ganz viel beschäftigt, soziale Konstrukte, also diese Erwartungen, diese Gedanke, du musst eine Mutter sein und du musst dich darüber freuen, Mutter zu sein, und dann musst du eine ständig strahlende Margarinenmutter sein, Zahnpasta, die wie in der Margarinenwerbung durch die Gegend läuft und das Kind vor sich herschiebt und irgendwie quasi die ganze Zeit vor Freude platzt.
Ja, und du hast jeden Tag einen Kuchen gebacken, und wenn der Mann nach Hause kommt, die Pantoffel vorgewärmt und das Abendessen schon warm.
Mindestens. Und das ist tatsächlich, das finde ich interessant, das ist ein Konstrukt, das ist gerade mal 100 Jahre alt, also so 120, 30 Jahre alt, da ist es quasi diese Hausmutter, diese Hausfrau ist da entstanden. Das gab es vorher überhaupt gar nicht. Das ist quasi mit der Industrialisierung mit aufgekommen. Und diese gesellschaftlichen Erwartungen, wie man Mutter zu sein hat, die sind neu, relativ neu, wenn du über die Menschheitsgeschichte guckst. Früher war das viel normaler, dass man Kinder zusammen aufgezogen hat, dass es Ammen gab, wo du Kinder hingegeben hast, je nach Schicht halt, ne? Und das ist heute tatsächlich echt ein massives Problem, wo ich aber noch keine richtige Lösung für habe. Es gibt natürlich auch so Experimente von so Mehrgenerationenhäusern oder von Familien, die zusammenleben in einem Haus und dann sich wirklich das auch bewusst teilen. Dann gibt es natürlich noch, das ist noch total exotisch, so Polyfamilien, wo Menschen vermischt miteinander leben und dann gemeinsam Kinder haben. Das ist aber noch völlig die Ausnahme. Aber ich glaube halt echt, dass gerade diese gesellschaftlichen Erwartungen, die ja auch von der Politik untermauert werden, so, ne? Wofür kriegst du quasi Entlastung? Wer kriegt Entlastung? Dass die uns echt dahin bringen, dass man denkt, ey, wäre ich mal nicht Eltern geworden. Weil eigentlich macht das total viel Spaß, aber wenn du das alles alleine stemmen musst, ist es im Grunde zu viel.
Ja, und nochmal zurück zu diesem Mehrgenerationen-Ding. Das war ja hier auch so auf dem Kaff. Da lebte die Tante mit in der Bude und die Großtante und die Oma. Und meine Oma, die ist arbeiten gegangen, die war Näherin, und die Uroma hat auf die Kinder aufgepasst. Das war ganz normal. Also das funktionierte hier einfach so. Aber dieses Konstrukt gibt's ja auch nicht mehr. Das will ja auch kein Mensch mehr. Also um Gottes Willen, ich würde es nicht wollen.
Ja, aber warum also, eigentlich?
Ja, nicht? Weil ich so groß geworden bin und ich bin nachhaltig verstört, deswegen.
Okay, aber das ist jetzt vielleicht eine individuelle Problematik.
Ja, möglich, aber ich brauche, also ich könnte auch mit einem Au-pair, wäre ich zum Beispiel jetzt auch unglücklich, weil ich möchte niemanden in meinem Haus haben. Also das ist jetzt, das bin ich, das ist meine Empfindung. Ich will, das ist meine Schutzzone, das ist mein Ding, und da möchte ich alleine sein, da will ich niemanden Fremden haben, und da möchte ich auch um Gottes Willen meine Mutter nicht haben, meine Oma auch nicht.
Was ich aber ganz spannend finde, ist es tatsächlich, dass diese gesellschaftliche Erwartung, man muss irgendwie Mutter werden, auch Vater werden und diese Familie haben und das ohne Kinder ist das Leben irgendwie nur halb so schön. Die ist echt noch sehr tief drin und es gibt wirklich so ganz, ganz wenig Frauen, das ist auch Studienstand heute, die bewusst sagen, ich möchte keine Kinder kriegen. Und das Interessante ist, das sind vor allem die Frauen, die eine gute Bildung haben, die ein gutes Einkommen haben, weil sie einfach feststellen, du kriegst das in dieser Gesellschaft miteinander kaum unter einen Hut. Also gerade als Frau, bei Männern nimmt es ja jetzt langsam zu, dass wir auch zu Hause bleiben und mal sagen, so ich arbeite weniger, ist aber echt auch immer noch eine Ausnahme. Und ich merke das auch bei mir selber, wie ich da einfach mit einem bestimmten Bild groß geworden bin. Aber es gibt ganz wenig Frauen, die sagen, ich mache das nicht, ich möchte das auch nicht, weil ich möchte eben mich nicht so aufopfern. Aber ich frage mich dann immer so, vielleicht wäre das anders, wenn wir eben noch ein anderes Verständnis von Muttersein und von Kind aufziehen hätten. So, dann wäre das für sie auch vielleicht nicht so dieses Drama, dass sie alles aufgeben müssen, gefühlt.
Man hat das Gefühl, dass man das einfach noch mehr enttabuisieren muss. Und allein, dass man es muss, ist eigentlich schon schlimm. Und wenn zu deinen Kollegen gehst und sagst, so Freunde, ich gehe jetzt 50% arbeiten, ich kümmere mich ums Kind, meine Frau geht Vollzeit arbeiten, hättest du Angst, dass du aufgezogen wirst irgendwie, so Teilzeitbrückerhoff oder ach guck mal da, das ist blöde Sprüche hagelt?
Das ist bei mir nochmal speziell, weil ich bin ja eh so als fester Freier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gibt's ja eh so kaum Vollzeitstellen, das heißt man arbeitet eh immer hier und da und im Endeffekt arbeite ich auch nicht Vollzeit. So, ne?
Also würdest du es tun? Wir reden jetzt einfach mal fiktiv.
Ich glaube schon, dass es in bestimmten Unternehmenskulturen absolut nicht geht. So, auch gerade ab einer bestimmten Führungsrolle. So, ne? Also wenn du so, ich sag einmal, einfacher Angestellter bist, dann juckt es keinen. Also, sobald du aber so auf Abteilungsleiterebene kommst, gibt es diese Erwartungen. Und ich glaube, je nach Branche kannst du das, glaube ich, komplett haken. So, ne? Also wenn du echt in so eine, also ich weiß auch nicht, wie das bei Ärzten ist.
Das geht.
Aber so gerade bei diesen Erwartungen so, hier, man muss machen und Manager und weiß ich nicht, Finanzwelt, vielleicht bin ich da auch vorurteilsbehaftet, aber so diese klassischen Männerberufe stelle ich mir das echt schwierig vor.
Ja, die Frage ist ja nicht, ob es umzusetzen ist. Die Frage ist, ob der Mann, der das vielleicht gerne machen wollen würde, einfach nur Schiss hat um seine Eier, weil seine Kollegen zu ihm sagen, du Weichei, bleibst jetzt zu Hause und kümmerst dich um die Kinder und machst deinen Haushalt. Das ist doch ein Problem immer noch.
Das ist ein totales Problem. Das fängt aber auch schon damit an, einfach, dass ich glaube, immer noch zu wenig bei uns Männern angekommen ist, dass man sich auch wirklich um die Kinder kümmern kann und dass es schön ist. Also ich merke, dass es bei mir selber immer wieder so kippt in, ich müsste jetzt aber eigentlich noch das machen, ich könnte noch das machen und dieses Bewusste, ich nehme jetzt Zeit für die Kinder, fällt mir manchmal richtig schwer, weil in meinem Kopf auch wirklich so dieses Karrieredenken, dieses eingeflanscht ist, ne? Und dieses, man muss noch mehr leisten und einfach, ich wirklich auch eingestehen muss, so dieses Care-Arbeit, wie das heute heißt, Sorgearbeit. Dadurch, dass die nicht bezahlt ist und dass die so wenig wertgeschätzt wird, habe ich genauso dasselbe Gefühl in mir. Und ich finde es eigentlich total scheiße, weil ich kann das rational abspalten und kann sagen, das ist falsch. Aber emotional merke ich das immer noch, dass ich da echt Schwierigkeiten habe. Ich habe mittlerweile zum Beispiel wirklich in meinem Kalender reingeschrieben, so 16:30 bis 19:30 ist bei uns Familienzeit. So, und da gibt es keine Termine. Da verabrede ich nichts und da höre ich auch auf zu arbeiten. So ganz klar gibt es Ausnahmen, aber das habe ich bei mir in den Kalender reingeschrieben. Und ich glaube, sowas muss man sich wirklich bewusst da reinpacken, auch als Mann, um zu sagen, okay, das ist jetzt ein Termin. Ich habe einen Termin in meiner Familie.
Absolut. Ja, und ich finde es toll, wenn man das macht. Das finde ich total toll, wirklich. Das finde ich bemerkenswert. Also ich glaube, da bist du einer unter wenigen, der sich sowas in den Kalender schreibt.
Ich muss aber tatsächlich auch wirklich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das so gemacht hätte, wenn wir eben nicht diese autistische Tochter hätten, die einfach mehr Aufmerksamkeit braucht als eine typische Sechsjährige, die einfach mehr Begleitung braucht, wo du mehr darauf achten musst, was macht sie gerade, was braucht sie gerade, weil sie eben auch, sie ist nicht nonverbal, aber sie hat halt keine klassische verbale Ausdrucksweise, sondern so Bruchstücke und ihr eigenes Vokabular. Es ist einfach alles intensiver. Die hat nicht umsonst die gerade 5. Und ich glaube, wenn wir so Kinder hätten, die einfach so mitlaufen, dann wäre bei mir der Groschen so nicht gefallen. So, also muss ich ganz klar sagen. ne? Ohne diese wirkliche harte Überforderung teilweise. Manchmal muss man einfach echt so auf die Fresse kriegen und das so gegen die Wand laufen, um zu merken, okay, da muss ich wirklich was ändern, weil ganz viele mogeln sich ja irgendwie so durch, habe ich das Gefühl.
Das tun wirklich viele.
Also irgendwie geht's ja.
Ja, aber es läuft.
Und da muss man nicht, ja. Ja, genau, irgendwie läuft. Ja. Was ich aber ganz spannend finde, ist, was das mit uns als Gesellschaft macht. Also wir kriegen zwar Kinder, aber wir kriegen nicht mehr so viele Kinder wie früher. Das habe ich auch im Vorhinein der Folge mal überlegt. Mein Vater ist mit 10 Geschwistern aufgewachsen, weil der kommt aus einem total wirklich armen ländlichen Gebiet in Paraguay. Da gab es noch nicht mal Maschinen, als der groß geworden ist. Der ist mit Ochsenpflug groß geworden. Und da war das total normal, dass die 10 Kinder gekriegt haben, weil das war die Altersversorgung.
Bewusst quasi. Wir reden jetzt auch nicht über nicht vorhandene Verhütungsmöglichkeiten.
Naja, gab keine Verhütung, aber es war auch wichtig. Also du musstest viele Kinder haben, weil die mussten mithelfen auf dem Bauernhof, die mussten Geld verdienen. Mein Vater hat total früh angefangen zu arbeiten. Schon quasi Kinderarbeit war in Paraguay der 50er Jahre völlig normal. Mhm. Ne? Und bei meiner Mutter, die hat 4 Geschwister, da ist es, drei. Da war es auch schon noch so, ne? Aber nicht mehr so sehr. Und heutzutage haben wir diesen Druck ja nicht mehr, dass man Kinder kriegen muss, um seine Altersversorgung zu realisieren.
Naja,
ich glaube auch da.
Sie kosten dich ja einen Haufen Geld, ne? Das spielt ja auch nochmal eine Rolle.
Und im Gegenteil, es ist dann eher so noch dieses, das merke ich halt auch bei mir jetzt in der Reflexion, es ist ja auch eher dieses Denken, ich muss ein Kind kriegen, um mich irgendwie ein bisschen selbst zu verwirklichen. Irgendwie hat es gehört dazu und das wird so erwartet. Und das, man hat auch diese Erwartung, dass es total schön sein wird. Ich glaube, das ist auch echt ein großes Problem, dass wir das mit diesen ganzen Erwartungen, dass es toll wird, überfrachtet haben.
Ja, das war mein Problem. Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich dachte so, ein Kind wäre schön. Und ich habe bestimmt keine Probleme mit dem langen Wachsein nachts. Naja.
Aber weißt du, wo das teilweise herkommt? Es kommt teilweise wirklich ohne Scheiß aus dem Nationalsozialismus. Weil da war ja wirklich so Mutter, Frau, deutsche Mutter als Gebärmaschine, die muss für den deutschen Volkskörper Kinder groß zücken.
Ja, die haben da ab 7 Kindern den Goldschnitt gekriegt, ne?
Ja, und das war deine Rolle und das hat dich auch gefälligst zu erfüllen.
Großartig.
Und das finde ich krass, wie lange solches Denken am Leben bleibt. Also, dass das nicht irgendwann, dass Leute mal sagen, okay, scheiße, das war dumme Propaganda von den Nazis, das sollten wir mal über Bord schmeißen, sondern dass das sich weiter hält.
Ja, der einzige Vorteil, du kannst den Schinken für teuer Geld auf eBay verkaufen.
Welchen Schinken?
Den Goldschnitt.
Achso, den Goldschnitt von Adolf. Mhm. Hast du mal geguckt?
Ich kenne jemanden, der hat den im Keller liegen, also der Opa.
Im Ernst?
Ja, wirklich.
Was macht man dann damit?
Handsigniert. Auf dem Schwarzmarkt kriegst du den Bums bestimmt los. Nicht, dass ich mich damit auskennen würde. Ich könnte es mir vorstellen. Ja.
Wie ist denn das, wenn du heute mit deinen Freundinnen redest? Du wirst auch Freundinnen haben, die keine Kinder haben, ne?
Ich habe, meine beste Freundin hat keine Kinder. Nee.
Und wie sprecht ihr darüber? Also ist es bei ihr so ein Thema, dass sie neidisch ist manchmal oder dass sie sagt, so Gott zum Glück oder irgendwie?
Nein. Svenny ist ja der feinste Mensch auf der ganzen Welt für mich und Svenny wäre eine fantastische Mutter und sie ist eine fantastische Zweitmutter für meine Kinder. Sie war von Anfang an dabei, telefonisch bei jeder Geburt und hat die Glücksbärchis gesungen, um die Wehen irgendwie erträglicher zu machen. Hat übrigens nicht funktioniert im Nachgang.
Ich würde gerade sagen, das ist doch eher eine Foltermethode.
Ja, auch dieser nasse Waschlappen meines Mannes, das hat mich eher ein bisschen aggressiv gemacht. Also ich schweife ab. Svenny ist die Tante der Herzen. Die Kinder lieben Svenny über alles. Sie fragen ständig nach ihr, freuen sich unfassbar, wenn sie da ist und das weiß sie ja auch zu schätzen. Also sie ist ja Familie so und auch voll integriert und auch so in dieser Zweitmutterrolle fest verankert.
Aber dann hast du ja im Endeffekt genau das geschafft irgendwie, so dass du deine Kinder nicht komplett alleine aufziehen musst, sondern dass da immer auch noch jemand anders ist, den du anrufen kannst und sagen kannst, ich kann nicht mehr die Blagen
ab. Oder mittlerweile kann ich das sowieso, weil mittlerweile ist der Freundeskreis ja auch erweitert mit Freundinnen, die eben auch Kinder haben. Und bei uns ist es eben so, dass meine Haustür, das ist nicht immer von Vorteil, aber meine Haustür ist immer offen. Da kann immer jeder kommen und gehen, alle Kinder, und die können, dann gehen sie spielen und dann koche ich und keine Ahnung. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, du kommst jetzt hier nicht rein, weil das und das ist. Das ist vielleicht auch manchmal mein Fehler. Aber ich finde es schön. Ich finde das einfach schön. Ich gucke da gerne zu, wie sie einfach so groß werden können, wie sie es hier tun.
Aber lass uns nochmal auf diese Kostenfrage zurückkommen. Wir haben mal nachgeguckt, was es so kostet, in Deutschland ein Kind großzuziehen. Da gibt es tatsächlich Zahlen zu. 6.000 Euro im Schnitt kosten im Schnitt Kinder im Jahr, bis sie 6 Jahre alt sind. Und zwischen 6 und 12 sind das dann 7.000 Euro und bis zur Volljährigkeit dann nochmal 8.500 Euro im Jahr. Und wenn man das zusammenrechnet, dann hat man 130.000 Euro für ein Kind ausgegeben, bis es volljährig ist. Und dann hast du noch keine Ausbildung gemacht. Also da musst du ja noch weiterdenken.
Das ist so aber krass, so, ne? Das ist so krass, naja, wenn man sich das vorstellt irgendwie.
130.000 Euro Verdienstausfall hat mal die Verbraucherzentrale Bayern ausrechnen lassen. 175.000 bei 2 Kindern und bei 3 Kindern 230.000 Euro.
So, kleine Kapitalvernichter.
Ja, ich meine, da kannst du dir in deinem Kaff wahrscheinlich schon ein Haus vorkaufen.
Ein Haus? Da können wir ein Schloss kaufen.
Also das finde ich ja, ich meine, wir haben natürlich Elterngeld und Support auf der anderen Seite, aber das rechnet sich ja überhaupt gar nicht. Ne? Also im Endeffekt ist es nur ein Investment darin, dass man hofft, irgendwann im Altersheim gesucht zu werden.
Ja. Aber wenn du 7 Kinder hast, musst du dir halt auch, also das als Beispiel einfach, oder? Sagen wir 4. Dann musst du dir überlegen, wo wohnst du? Und ich glaube, in Frankfurt, nehmen wir mal Frankfurt. Frankfurt ist ja auch, da schlacke ich mit den Ohren. Da bin ich auch so ein bisschen die Heidi von der Alm irgendwie und lebe hier in meiner Bubble, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, was du bezahlst, wenn du in der Stadt wohnst, an Wohninvest. Und ich hier nur als Beispiel. Es ist schön hier, man muss das mögen. Und hier bezahlst du für den Quadratmeter nicht mehr als 110 Euro.
Ja. What?
Ja, ja, für Baugrund. Und auch die Wohnungen sind sehr günstig. Also das,
da kannst du hier gerade mal einen Blumentopf
ja, auf, genau, auf den Boden genau. Stellen, und deswegen sage ich ja auch, du kannst es dir hier leisten, in manchen Fällen, dass du nicht arbeiten musst. Aber das liegt einfach auch daran, dass die Wohnpreise ganz anders sind und die Lebenshaltungskosten
also,
anders.
Ich frage mich ja immer, macht das wirklich glücklicher, nicht arbeiten zu gehen? Also dann
nein.
Sich nur darum zu kümmern?
Das ist nicht, also ich bin ja niemand, der sich bewusst dafür entschieden hat, zu Hause zu bleiben. Ich finde das aber nicht schlimm, wenn das Frauen machen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bewundere sowas, weil ich, für mich war der Spätdienst am Sonntag, am Wochenende, als die Kinder noch klein waren, immer so raus, weg. Rauskommen, was anderes machen, mein Hirn anstrengen. Ja, und ich bin ja jetzt auch die ganze Zeit noch arbeiten gegangen, bis zum bitteren Ende. Ich bin immer arbeiten gegangen. Ich war nach jedem Kind nur 5 Monate zu Hause. Und jetzt ist es einfach so, dass meine Schwiegereltern beide 80 sind und die Kinder einfach nicht mehr betreuen können. Und aufgrund der ländlichen Betreuungsmöglichkeiten, was bedeutet, dass die Kita eben erst 7 aufmacht und 5 zu, nützt mir das auch nichts, wenn ich morgens
so. Das ist übrigens früher als bei uns hier in der Stadt. Ne? Unsere macht erst 7:30 auf.
Und was machst du, wenn du jetzt Krankenschwester bist und hast Frühschicht und musst 6 auf Station sein?
Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Also es gibt
das
hier auch
nicht,
die großen. Also es gibt hier die großen Kitas, ne, ja. die das machen. Aber dann musst du damit leben, dass dein Kind irgendwie so in einem offenen System mit 200 Kindern durch die Gegend läuft. Ach. Und ich weiß halt, unser autistisches Kind kann das nicht.
Okay.
Das wird sie halt völlig überfordern. Und die Kleine eher auch nicht, weil die hat eine Muskelschwäche und tendiert dann eher dazu, halt, glaube ich, unterzugehen. Deswegen haben wir uns für kleinere Kitas entschieden und die können das halt personell nicht leisten. So, die machen erst 7:30 auf. Das ist für Annika echt schwierig, weil die muss zur Schule. Deswegen, wenn ich nicht hier bin, kommt sie eigentlich entweder immer zu spät oder muss die erste Stunde muss sie irgendwie nach hinten legen. Also
das ist schon, bei ihr halt. Ja, das ist schon krass. Und das läuft halt hier, also was du auch so beobachtest, schon viel über Oma und Opa. Ne? Also es sind viele Mütter, die hier berufstätig sind, wenn nicht die meisten, die jetzt im Kindergarten sind oder hier in meiner Klassengruppe. Und die Großeltern stemmen das. Also oder der Mann ist vielleicht im Schichtdienst und dann kann man sich das irgendwie aufteilen. Aber da läuft. Also ohne Oma und Opa hätte ich auch nie arbeiten können. Nie, keinen einzigen Tag.
Und ich glaube, das ist wirklich was, da müssen wir so als Gesellschaft nochmal ran, dass wir überhaupt, also erstmal diese grundsätzliche Frage stellen, müssen Frauen überhaupt Kinder kriegen? So, und warum, wo gibt es diesen Druck her und vor allem, wo kommt diese Erwartung her, dass wir so diese glückliche Kleinfamilie haben, die das irgendwie alles alleine stemmen muss? Am besten noch ohne Support, weil wer sich Support holt, der ist hilflos.
Kennst du unsere kleine Farm?
Ja.
So stelle ich mir das vor. Charles Ingalls.
Ist aber auch schon ein bisschen romantisierend, ne?
Ja, schon.
Also ich glaube, es wird mir schon reichen, wenn man irgendwie, also das ist bei uns in der Nachbarschaft schon so, aber es ist auch manchmal schwierig eben, das merke ich dann, das ist nochmal ein anderes Thema mit behinderten Kindern, so du kannst halt auch unsere Tochter nicht einfach zum Nachbarn rüberschicken, da muss immer jemand dabei haben, aber hier läuft es auch schon so, dass die Kinder einfach so von einem Garten zum nächsten rennen und ich glaube, das ist auch echt ganz cool.
Ja, das ist wichtig.
Dass die so aufwachsen können, das konnte ich zum Beispiel nicht. Ich bin an der Großstadt aufgewachsen, da gab es fast niemanden. Ich musste immer in diese Systeme gehen und wenn ich nach Hause kam, war da kein anderes Kind und ich glaube, das macht dann auch das für die Eltern echt schwieriger. Ich glaube, ich meinen Eltern echt hart auf den Sack gegangen manchmal, weil ich einfach sagte, mir ist langweilig, beschäftige dich mit mir.
Ach guck mal, und mir dann, ist langweilig, höre ich ja auch, obwohl sie irgendwie morgens mit 100 Millionen Menschen unterwegs waren. Die Tür geht auf, hallo Mama, mir ist langweilig.
Was? Geh Meerschweinchen werfen.
Ja. In Peru macht man das, glaube ich, so.
Die Meerschweinchen-Fans kriege ich jetzt wahrscheinlich. Schätze, war ein Spaß. Ja, war doch nur lustig gemeint. Ist ja gut. So.
Ich vergebe dir.
Also ich glaube auf jeden Fall, das ist ein Thema, wo wir noch viel zu tun haben und das auch enttabuisieren müssen, dass es okay ist zu sagen, ich habe das zeitweise auch mal zwischendurch bereut, weil ich einfach komplett überlastet war und überlastet bin und damit alleingelassen werde. Und das einfach immer noch ein Riesentabu ist, das zu sagen. Ne?
Ja, und wenn du keine Kinder willst, dann ist der vorherrschende Tenor, das wird dir leid tun. Das wirst du bereuen. Und das daran muss man auch arbeiten. Das ist auch eins der Vorurteile, das einfach auch schmerzhaft ist für erwachsene, mündige Frauen, die sich gegen Kinder entscheiden.
Ja. Das ist tatsächlich was Männer kriegen das nicht so gesagt. Ist auch Ergebnis von Studien, die wir mal rausgesucht haben, rausgewrungen haben. Also Männer müssen sich dafür nicht rechtfertigen. Und das finde ich eigentlich okay, aber es sollte bei Frauen genauso sein.
Richtig.
So, da sind wir gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt uns ja wie immer auf unserem neuen Instagram-Profil Meinungen und Kommentare und Direktnachrichten hinterlassen. Wir werden das dann nochmal nachlesen irgendwann und zusammenfassen irgendwie in unseren Storys. Das war Folge 2 von Böhler und Bröckerhoff. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, alle an Franzi.
Ja, alle an mich. Ich habe Zeit. Ich mache Sabbatical.
Genau. Denn Franzi ist zu Hause, mit den Kindern hat nichts zu tun.
Und den Meerschweinchen
das bisschen
und den
Haushalt.
Genau. Ich ziehe die Schürze an und dann mache ich mich ans Beantworten.
Dann freue ich mich drauf und ich sage bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Herr Bröckerhoff.